Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich für die tolle Einleitung, weil ich auch denke, dass der Heilige Geist hier ist. Aber das heilt so komisch. Heilt das bei euch, wenn ich hier oben stehe? Wie hört sich das an für euch?
Gut, ich glaube nämlich auch ganz, ganz klar, dass der Heilige Geist hier ist. Und ich freue mich so sehr, dass ich nicht in meiner Kraft hier stehen muss, dass ich euch nicht überzeugen muss von irgendwas, weil das kann ich gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht, das kann nur der Geist Gottes machen, in euch eure Herzen bewegen und dafür möchte ich nochmal beten, dass ich auch nochmal das Bild von Sarah, ich habe das nämlich auch heute Morgen, als ich früh aufgestanden bin, habe gesagt, Geist Gottes, nur du kannst hier was bewirken an den Herzen. Ich kann gar nichts und dafür beten wir nochmal gemeinsam. Oh Halleluja, Geist Gottes, ich danke dafür, dass du hier bist, dass du wehst, dass du redest. Du sehnst dich so danach, uns zu begegnen, Herr. Du hast eine Sehnsucht nach uns, Herr, und ich danke dir dafür. Geist Gottes hast und du bist gut, gut, gut und alles, was du tust, ist gut, auch wenn es manchmal nicht angenehm ist, so wie ja, auch manchmal Eltern mit ihren Kindern umgehen. Du bist ein Papa, der uns erzieht. Du bist ein Papa, der es immer, immer, immer gut meint, Herr. Und ich bitte dich so sehr, dass wir keine Angst haben, dass alle Ängste jetzt gehen, Herr, dass auch alle Scham geht, alle Zweifel. Ach, ich sah schon tausendmal hier im Gottesdienst und ja, wo redest du denn? Sondern, dass wir wirklich sagen, hey, ich mache mein Herz auf, ich will hören, ich will verstehen und im Namen Jesu reiße ich auch alle Lügenbollwerke ein, im Namen Jesu. Ich danke dir, dass du uns Autorität gegeben hast, weil du es bist, Jesus, der durchkommt, Herr. Ich danke dir, dass du jetzt heute Morgen redest, Herr, und dass dein Geist hier ist, Herr, und dass ich einfach nur ein Gefäß sein darf zu deiner Ehre. Halleluja, Amen. So, bevor wir durchstarten, hat jeder einen Zettel, wo ihr mit aktiv dabei sein könnt. Sonst holt euch den nochmal von eurem Vordermann, Hintermann. Es sind ja noch ein paar Plätze frei. Deswegen, es wäre total cool, wenn jeder einen Zettel hat und auch einen Stift, damit ihr alle aktiv dabei sein könnt. Denn ich will hier keinen Vortrag halten. Wir wollen hier miteinander uns das Wort Gottes angucken. Und ich glaube und ich weiß, dass der Geist Gottes heute reden will. Das haben wir ja schon bestätigt bekommen. So, vor 2 Wochen hatte ich ja das Thema, was das Wichtigste ist. Ich hoffe, dass ihr das noch wisst. Da kam ein Schriftgelehrter und fragte Jesus, was ist das Wichtigste? Und das Wichtigste, sagte Jesus, ist, dass wir, wollen wir es alle gemeinsam? Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserer Seele, mit unserer Kraft, mit unserem Verstand und den Nächsten wie uns selbst. Genau. Und gleich danach, wisst ihr, was gleich danach kommt? Da kommt nämlich eine ganz krasse Szene, wo zwei Menschen an Gott glauben, aber die nur so unterschiedlich sind wie nur was. Und ich habe gedacht, ich wollte euch das ganz, ganz gerne vorstellen als ein kleines Theaterstück. So, und ich habe gedacht, ihr seid im Tempel. Ne? Im Tempel ist ja so wie ein Gottesdienst. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier ist der Tempel. Und ihr seid noch so im Vorhof und ihr ne, guckt zu, was ist da los? So, Jesus kommt mal her, Andreas ist heute Jesus, der kommt mal hierher. Komm mal mit hier auf die Bühne, weil du uns gleich was sagen wirst. Er wird uns nämlich gleich was sagen aus Markus 12, 38. Genau, hast du dein Mikro mit? Jesus hatte ja damals auch kein Mikro, ne? Also, ich will euch einfach mitnehmen. Macht eure Fantasie jetzt ganz einen freien Lauf. Also, ne? Wir sind hier, wer Jesus-Filme kennt, er weiß, da war immer so viel los. Und Jesus ist einfach dazu gekommen in die Menschenmenge und hat einfach angefangen zu reden zu den Schriftgelehrten und alle, die da sahen. Und ihr seid jetzt hier die Jünger. So. Und Jesus erzählt und lehrte noch weiteres. Ne? Er hat ja das mit denen, was das Wichtigste ist, und jetzt lehrt er ein paar Verse weiter.
Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, sich in wehenden Gewändern zu präsentieren und zu sehen, wie sich alle tief vor ihnen verneigen. Wenn sie über den Marktplatz flanieren oder über die Marktplätze flanieren und sie beanspruchen, in den Synagogen und beim Festen auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Doch gleichzeitig betrügen sie die Witwen und schamlos um ihren Besitz. Und um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete, deshalb wird ihre Strafe umso härter sein.
Genau. So, und Jesus, hier, hier. Nee, Jesus setzte sich genau vor den Opferkasten.
das ist der Opferkasten. Ne? Jesus setzte sich davor, genau, und beobachtete das alles, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Es kamen viele wohlhabende Menschen und die haben ihr Geld da reingelegt. Und Jesus guckte zu. So öffentlich war das damals. So, und dann, also viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe. In dem ganzen Trubel und warf zwei kleine Münzen hinein. Und da rief er, Jesus, seine Jünger zu sich. Er sagte, ey, das müsst ihr jetzt hier alle mal mitkriegen. Ich will euch was mitteilen. Und dann sagte er,
ich versichere euch, dass diese arme Witwe mehr gegeben hat als alle anderen. Denn sie alle haben nur von ihrem oder haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss gegeben. Während diese Frau, diese alte Witwe, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß.
Genau. Du hast eine andere Übersetzung, aber nicht schlimm. Okay, so. Jetzt gehen wir jetzt mal erstmal nochmal vielen Dank, ne, dass ihr hier mitgemacht habt. Die habe ich heute Morgen ganz spontan gefragt. So, jetzt gucken wir uns das mal hier gemeinsam an. Genau, die erste Folie bitte. Die erste. Ach ja, da habe ich es, Entschuldigung. Genau. Also, Jesus, wisst ihr, was Jesus als erstes gesagt hatte? Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Wer waren denn die Schriftgelehrten? Die Schriftgelehrten waren die, die die Bibel kannten, die gebetet haben, die die Bibel ausgelegt haben, die genau wussten, was im Wort Gottes steht. Sind hier Schriftgelehrten? Vielleicht sind wir das ja auch so ein bisschen. Ich meine, wir sind auch schon, ne, viele Jahre so dabei. Und Gott sagt, Jesus sagt, hütet euch vor den Schriftgelehrten. So. Nicht, weil sie schlechtes Wissen haben, also die haben die Bibel studiert, nicht, weil sie schlecht beten, sondern weil sich etwas total verrutscht hat. Es hat sich etwas total verrutscht, denn Jesus sagt, sie lieben es, sich in Vänengewändern zu präsentieren und zu sehen, wie sich alle vor ihnen verneigen, wenn sie über die Marktplätze flanieren. Und sie beanspruchen, in den Synagogen und beim Fest, bei Festen auf den Ehrenplatz zu sitzen. So, und da ist was verrutscht. Was war das Gebot? Liebe Gott zuerst. Und was lieben die? Was lieben die? Die lieben die Anerkennung von Menschen. So, vielleicht bist du heute Morgen hier reingekommen, wurdest gut nett begrüßt, aber vielleicht auch nicht. Oder wie oft ist es so, dass wir auch unseren Glauben präsentieren? Also ich kann nicht sagen, dass ich das nicht tue. Ich mache das bestimmt zwischendurch, dass ich manchmal denke, boah, ich habe vielleicht ein bisschen länger gebetet oder ich habe ein bisschen mehr gefasst oder ich habe das und das und das. Vielleicht sind wir ja auch manchmal ein bisschen so, dass wir denken, oh, das ist ja schön, mal ein bisschen angesehen zu werden. Aber Jesus sagt, hütet euch vor denen, hütet euch, sie lieben es, gesehen zu werden. Die lieben es, wenn sich andere vor denen verneigen. Und wisst ihr, davon ist Jesus überhaupt nicht beeindruckt, null. Er weiß genau, wie es hier im Herzen aussieht. Wir können Jesus nichts vormachen, auch die Schriftgelehrten nicht. Und manchmal hat man so eine Fassade. Und die hatten ganz klar eine Fassade. Die haben ihre Gewänder genommen und alle haben sie bewundert. Boah, das sind Menschen, die vor Gott stehen, die toll sind. Und dann lesen wir in Vers 40 weiter. Doch gleichzeitig betrügen sie Witwen schamlos um ihren Besitz. Und andere Übersetzungen sagen, sie verschlingen ihre Häuser. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wisst ihr, was eine Witwe? Eine Witwe hatte keinen Ehemann. Sie war angewiesen auf Hilfe und Unterstützung. Und wo geht man hin oder wo sind die damals hingegangen? Zu den Leitern, zu den Schriftgelehrten. Und eigentlich hatten die die Aufgabe, steht auch in der Bibel, sie zu schützen. Und was haben die gemacht? Die haben die sogar um ihren Besitz beraubt. Und sie sollten die eigentlich schützen. So lange Gebete sagt gar nichts über das Herz. Du kannst auch ein hartes Herz haben. Religiöse Worte hat auch nichts mit einer Herzenshaltung zu tun. Da kann aber keine Liebe drin sein. Und eine schöne Fassade kann ein ganz kaputtes Herz haben. Kennt ihr das? Außen hui, innen fui, den Spruch? Genau, und Jesus sagt, hütet euch davor. Wieso? Wieso sagt er das? Er sagt, hey, pass auf, denn das kann nämlich auch mit euren Herzen passieren. Denn das kann auch mit euren Herzen passieren. Das, was ich eben schon sagte, dass man mehr daran interessiert ist, gut dazustehen und vielleicht so ein bisschen mal auch Sünde zu vertuschen. Zu Hause läuft es ganz anders ab als hier und wir leben so ein bisschen ein Doppelleben. Oder hey, hier haben wir tolle Sprüche drauf und dann gehst du nach Hause und die ganze Woche merkt man gar nicht, dass du Christ bist. Und das kann und soll nicht sein. Genau. Und jetzt gehen wir mal zu der nächsten Szene und machen einen kleinen Szenenwechsel. Und das sind Menschen, die Schriftgelehrten, die sich darstellen. Und die Witwe, die hat keiner bemerkt. Die ist überhaupt nicht mit einem Tamtam gekommen. Die ist zu dem Opferkasten gegangen und Jesus saß da ja nun. Was denkt ihr denn, warum Jesus da saß? Ich meine, das war kurz vor seiner Kreuzigung. Wenn man kurz vor der Kreuzigung ist, dann macht man das, wenn man weiß, ich habe nicht mehr lange, dann macht man noch Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Oder ich erzähle meinen Freunden, hey, darauf müsst ihr aufpassen. Und das hat Jesus ja gesagt, hey, kommt Jünger, guckt jetzt zu. Und er hat sich da hingesetzt und hat genau beobachtet, wie die Menschen Geld hineingeworfen haben. Warum hat er das wohl gemacht? Er ist kein Buchhalter und er kontrolliert auch nicht. Er hat gar keine Absicht zu kontrollieren. Und er ist auch wirklich nicht auf das Geld angewiesen. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Sondern, weil er genau weiß, dass Geben etwas über das Herz des Menschen aussagt. Unser Geld steht für so viel mehr. Es steht für Sicherheit, für Kontrolle, für Möglichkeit, für die Zukunft, für die Arbeit, für Pläne. Hey, ich will viel, viel Geld verdienen, ich will Karriere machen, ich will einen tollen Beruf haben. Ist alles gut und legitim, auf alle Fälle. Aber das kann nicht nur deine Sicherheit sein. Und wenn nur das deine Sicherheit sein ist, oder wenn es deine Sicherheit ist, dann kann es sein, dass sie dir irgendwann mal so aus den Händen gleitet. Und weißt du, Gott braucht nicht unser Geld. Hier ist ja einiges an Geld drin. Habt ihr so ein bisschen gezählt? Nein, Quatsch. Aber wisst ihr, was es geht? Um das Herz. Es geht um das Herz. Denn die arme Witwe, die hat nur zwei kleine, nicht große, sondern kleine Münzen reingelegt. Und die hat gar kein Tamtam gemacht, nichts. Aber Jesus hat sie gerufen, die Jünger, und hat genau gesehen, was sie reingelegt hat. So, und dann kommen wir nämlich zum ersten Punkt. Echte Nachfolge schaut nicht zu. Sie hätte ja sagen können, Mann, die anderen haben so viel Geld hier reingelegt. Sie wusste, dass Jesus da sitzt. Und ich habe nur zwei kleine Münzen. Wie oft sitzen wir hier oder denken auch, was habe ich schon? Was habe ich schon zu geben? Ich habe doch gar nichts. Das interessiert doch Jesus überhaupt nicht. Das bisschen, was ich habe, also die im Tempel, die konnten bestimmt hier keine Projekte von machen oder durchführen oder Rechnung bezahlen. Das waren zwei kleine Münzen. Das war so wie nichts. Nichts. Wie oft sind wir denn so? Ach, das ist doch nichts, was ich habe. Ich habe nichts. Aber wisst ihr was? Keiner kann hier so sitzen wie du und Gott anbeten. Deine Stimme. Du bist ein Original. Und wer Kinder hat, weiß das. Egal wie die Kinder singen, ob die schräg singen, ob sie laut singen, ob sie leise singen, Gott hört dein Herz und er liebt das. Egal. Und einmal war das so, ich lag oben bei uns auf dem Boden
und habe Lobpreis gemacht mit Kopfhörer. Ich habe einfach laut gesungen. Ich dachte, ich wäre alleine. Und Andreas kam rein, hat mich gefilmt und hat mir das nachher mal gezeigt. Ich sag dir, schrecklich. Meine Stimme, schrecklich, weil ich fühlte mich ja nicht beobachtet. Ne? Ich wusste, ich hatte Kopfhörer, ich habe auch nicht mitgekriegt, dass er die Tür aufgemacht hat. Und dann hat er mich gefilmt, hat mir das gezeigt. Ich dachte, wie gruselig. Also wirklich schlimm. Schräg. Und dann habe ich mal aufgehört zu singen, dann mal wieder und dann nur eine Passage. Ich dachte, schrecklich. Aber ich glaube, Gott hat das gefallen, weil er mein Herz gesehen hat. So. Aber es kann dir keiner abnehmen, Gott zu loben oder zu preisen. So, und ich weiß zum Beispiel, letzte Woche Sonntag kam jemand hier total stressig in den Gottesdienst und ein anderer, sie hat mir das erzählt, kam und hat sie ermutigt, hat gesagt, komm, hey, stress dich jetzt nicht, ich helfe dich, ich unterstütze dich, ich nehme dir was ab. Und somit hat der eine eigentlich nur eine Kleinigkeit für die andere Person getan und die war so erleichtert, diese Person, die war so erleichtert, dass sie gesehen wurde in ihrem Stress und da kam einer dazu und sagt, komm her, es wird alles gut, beruhig dich, beruhig dich. Das war letzte Woche Sonntag. Ich habe gedacht, boah, eigentlich nicht der Rede wert. Aber für diese Person war das so wichtig und der Dienst, den sie danach hatte, der war wow, on fire. Genau. Und keiner kann für dich singen, keiner kann für dich beten, keiner kann für dich den nächsten Schritt gehen, keiner kann für dich glauben, vertrauen und ich will dich so ermutigen. Hey, was du hast, ist für Gott so, so, so wichtig und Gott schaut nie auf die Menge, er schaut immer aufs Herz. Und ich möchte dir heute auch eine Frage mitgeben, bist du Zuschauer oder bist du Teilnehmer, bist du da ein Teil von? Die Witwe hätte allen Grund gehabt, mit ihren 2 Cent zu sagen, ey, komm, ich gucke, setze mich da hin und schaue mir das alles an. Das ist mir viel zu peinlich, da 2 Cent, wenn da alle Scheine sind und Jesus sitzt noch da. Nee, das mache ich nicht. So, und ich sage einfach, komm, sei nicht mehr Zuschauer. Schau nicht zu, sondern bete an, bete selber an. Hey, ist doch ganz egal. Gott freut sich oder mit Gebeten. Ich kenne das so, wenn Geschwister oder wenn überhaupt Menschen zu Jesus kommen, nein, ich kann nicht so beten. Die hören jemanden beten und denken, boah, da komme ich nie hin. Die sind erschlagen von den Gebeten der Gläubigen, die schon Jahre dabei sind und die manchmal gar nicht aufhören und nochmal ansetzen. Versteht mich nicht falsch, ich bin auch so. Und ich bin da immer dann so, nee, dann bete ich lieber als Letztes, bevor ich die, was weiß ich, dass sie daher keine, dass sie sich nicht mehr trauen. Und dann ermutige ich die und dann fangen die jungen Gläubigen an zu beten und dann geht mein Herz auf und ich denke, ja. Oder wenn Kinder anfangen zu beten, oh, ich bin begeistert davon und denke mal, ja, mehr davon. Und dann würde ich das am liebsten aufnehmen, weil die immer sagen, nee, ich kann das gar nicht. Und dann hätte ich denen das eigentlich abgespult und die können so toll beten, also da sind Erwachsenengebete nichts gegen. Und wir haben immer so unser Schema im Kopf und ich, ey, das, was du hast, gib es, aber sei kein Zuschauer, sei dabei. Genau, und du verpasst nämlich die Freude, die dahinter steckt. Wenn wir nämlich gehen, und ist es manchmal anstrengend zu gehen, ist es manchmal anstrengend, Gott zu dienen? Ja, natürlich, es ist nicht immer nur easy. Das kostet einen Preis, definitiv. Also heute Morgen war, ne, ich bin gestern spät und immer wenn ich predige, die ganze Nacht, die kann ich knicken, weil ich da nicht schlafen kann, stehe meistens um 5 auf, sag Herr, ey, gebrauch mich. Du, ich könnte auch mir was anderes vorstellen, schön ausschlafen, vielleicht noch ein bisschen frühstücken. Aber ich bin schon so gesegnet durch die Vorbereitung, auch die Tage vorher habe ich mich natürlich immer rauf, runter, ich habe gedacht, das muss in mir lebendig werden. Aber ich durfte schon so viel mitnehmen, ich habe gedacht, boah, was für ein Schatz ist denn da in dem Wort. Ich war begeistert. Und diese Freude, oder wenn du hier im Lobpreis stehst und sagst, hey, ich darf euch alle mitnehmen im Lobpreis. Und wenn man das sieht, ihr macht mit. Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn die hier Lobpreis machen, die Teams, und die sehen, dass sie alle mitmacht. Was meinst du, was das mit denen macht? Oder wenn man da nur sitzt. Und die denken, ey, nun kommt mal in, nein, versteht mich nicht falsch, es muss hier nicht jeder rumhopsen. Aber ich glaube, man kann sich schon ein bisschen, oder wir machen das alles für Gott. Also es ist nicht so, dass wir uns hier darstellen wollen, sondern dass wir wollen euch mitnehmen. Ich glaube, das Lobpreis-Team macht das auch, um euch mitzunehmen in die Gegenwart Gottes. Genau. So, das nächste ist, echte Nachfolge macht sich nicht von anderen abhängig. Also, ich hatte ja die Szene mit dem Tempel und wisst ihr, kurz davor war das so, dass die Leute den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht haben. Jesus war da und hat erstmal alle rausgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes fast, ne? Genau. Und dann hat er noch wie gesagt, ihr könnt das alles zu Hause nachlesen, hat er sogar noch die Schriftgelehrten öffentlich, nicht unter vier Augen, öffentlich bloßgestellt. Er hat gesagt, hütet euch vor die und hat nochmal aufgezählt, ne, was die alles machen. Das ist doch Hammer. Da würden wir doch sagen, ey, da geht nicht Jesus unter vier Augen, doch nicht öffentlich, wo alle was mitkriegen. Boah, ich stelle mir gerade vor, wenn ich das wäre. Wenn mich da jemand, ne, man sagt ja immer, oh, und am besten, dass keiner was mitkriegt. Ja, wollen wir ja auch. Aber versteht mich nicht falsch, ey, Jesus spricht Dinge an. Jesus kennt uns doch und er will Dinge ansprechen, aber doch nicht um Leute, was weiß ich so, sondern dass sie umkehren können, dass Sachen erklärt werden, dass Sachen klar werden. Genau. So, und wisst ihr, und dann, ne, hat er es gerade noch erzählt, und dann kommt noch so eine Witwe. Dann kommt noch eine Witwe. Er hat ja gerade die bloßgestellt wegen den Witwen, dass sie die ausräumen und ausräumen, in Anführungsstrichen. Und dann kommt noch in dem Moment eine Witwe. Also es war eine Spannung da. Ne? Wenn man das so sitzt und ihr habt das ja eben alles live gesehen. Und ich will euch so herausfordern, nehmt das mal mit, was da passiert ist. Versucht euch da mal so reinzudenken. Und diese Witwe, die hätte sagen können, die hätte sich davon abhalten können. Diese Frau lässt es aber nicht zu, dass die Falschheit anderer ihr eigenes Herz gegenüber Gott bestimmt. Wie oft passiert das, dass wir, weil wir enttäuscht sind von Christen, von Gemeinden, von Kirchen, egal wer, uns beeinflussen lassen und sagen, nee Gott, das war zu viel, das schaffe ich nicht mehr, das hat mich zu sehr verletzt, das geht nicht. Aber die Witwe ist gegangen und hat zwei Groschen da reingelegt, sage ich jetzt mal so. Sie hat sich nicht beeinflussen lassen. Deswegen hütet euch vor den Schriftgelehrten und hüte dich auch, oder besser gesagt, hüte dein Herz, dass es nicht abfärbt auf dein Herz, dass deine Nachfolge nicht von den anderen abhängt. Gehen die auch auf die Straße? Nee, jetzt ärgere ich mich nicht. Hallo, wieso gehst denn du jetzt nicht auf die Straße, wenn ich auf die Straße gehe? Oder, hey, ich habe so viel Kohle hier reingetan, habt ihr ja wohl alle gesehen vorhin, von den reichen Leuten, und die gibt nur 2 Cent, wie frech ist denn das? Wie schnell sind wir am Verurteilen und Beurteilen? Und ich stelle mich da komplett mit unter. Ey, ich bin nichts besser, absolut nicht. So, und diese Witwe lässt sich nicht abhalten. Oder Gebetszeit, pray first. Ich liebe das zu beten. Und dann sage ich immer, Gott, egal wie viele Leute da sind, das ist ganz egal, du bist hier. Du bist hier. Und deswegen bin ich hier. Warum bist du hier? Ich hoffe, du bist hier, weil du Jesus erleben willst. Weil du willst, dass der Geist Gottes dich berührt. Weil du Veränderung willst, dass du nicht so bleiben willst, wie du bist. Dieser Spruch, bleib so, wie du bist. Wow, schrecklich. Bleib nicht so, wie du bist. Ey, werd wie Jesus. Jesus ist unser Vorbild. Genau, und wie gesagt, lass die Untreue anderer nicht deine Treue zu Jesus beeinflussen. Und hab Freude dabei. Ich kann mir vorstellen, dass diese Witwe schon ein kleines Lächeln im Gesicht hatte. Weil sie wusste, wem sie das gibt. Und wenn ich weiß, wem ich das gebe, dann kommt Freude. Wenn ich das Menschen, ne, dass ihr mich seht, dann brauche ich ja eure Zustimmung. Also wenn ich nachher runtergehe und ihr nicht sagt, ey, das war jetzt toll, dies und das, dann kann das ja was mit mir machen. Aber ich sage, nein, ich mache das hier, weil Jesus mir das ins Herz gelegt hat. Und ich weiß auch, einigen gefällt es, einigen nicht, auch wenn wir danach gehen, also das ist ja anstrengend. Genau, also lasst euch nicht beeinflussen, bewahrt euer Herz, Gott sieht dich. So, und mach dich nicht abhängig von den anderen. So, das nächste ist, Jesus sieht, was andere übersehen. Und das ist das Schönste an dieser Geschichte, dass Jesus alles sieht. Alles. Egal, was du gibst, was du tust, er sieht das alles. Und wisst ihr, die Schriftgelehrten, die tun alles, damit andere das sehen. Damit andere sehen, wie toll die sind, was sie alles geben und ihre Gebetsriemen, ihre tollen Gebete auf der Straße. Sie suchen die Bühne, sie suchen den Applaus, die suchen Wertschätzung bei Menschen. Und die Frau, die arme Witwe, die hat nur Jesus vor Augen gehabt. Und wisst ihr, eine Sache, das habe ich mal in einer Kur gemacht, habe ich jetzt gerade wieder gefunden, habt ihr auch auf euren Zettel. Den Spruch, den finde ich so, so gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und wir wissen immer nicht, wie geht es gerade dem anderen? Was macht der andere durch? Vielleicht wurdest du heute Morgen von einer Person nicht so freundlich begrüßt und denkst, ah, die mag mich jetzt nicht, aber vielleicht hatte sie gerade Stress gehabt zu Hause oder sie hat Kummer, weil jemand krank ist oder gestorben ist oder. Wir wissen das nicht, aber Gott weiß das. Aber Gott sagt, hey, guck auf Jesus, in allem, was du tust, schau auf Jesus. Und ich glaube, vielleicht ist es jetzt auch gerade wichtig, dass du das auch hörst, alles, was du tust, egal, was du tust, wenn du morgens aufstehst, du bist müde, hast das Haus voller Kinder oder auch nur eins, ist ja ganz egal. Deswegen, wir denken immer, oh, wenn man mehr hat, ist mehr Stress. Du kannst auch bei einem genauso viel Stress haben, als wenn du drei hast. Gott sieht das. Gott sieht das. Und wenn du für sie betest, Gott hört deine Gebete. Und das ist doch so Hammer zu wissen, Gott sieht mich jeden Tag. Oder wenn du alles machst, du machst ein Essen. Oh, in letzter Zeit mache ich oft ein Essen und lade gerne ein, aber auch meine Familie sowieso. Und dann ist da so viel Arbeit vorher. Und jetzt weiß ich das natürlich auch voll zu schätzen, was meine Mama immer alles gemacht hat, weil wir immer da waren. Und denke mir, was für eine Arbeit. Boah, ist das heftig. So. Manche bedanken sich, manche nicht. Oder, ne? Aber ne, das heißt ja auch nicht, dass ich immer einen Dank will oder so. Ich meine, ihr wisst, wie ich es meine. Du machst Sachen manchmal auch zu Hause, machst die Wäsche oder gehst einkaufen. Du kriegst nicht immer einen Dank dafür. Aber wer das sieht, ich sage mir mal, ich mache es für dich, Jesus, auch was ich zu Hause mache. So, damit ich nicht enttäuscht bin und ich will frei sein davon, ob jemand sich bedankt oder nicht. So, oder auch eben halt, dass du, was du hier machst. Manche sehen das nicht. Zum Beispiel jeden Sonntag wird unten parallel gebetet. Zwei aus der Gemeinde, verschiedene Leute gehen immer runter, sie verzichten auf den Gottesdienst und beten parallel. Oder auch das Kinderteam in der Kinderkirche, die kriegen den Gottesdienst hier nicht mit. Also die Dienste oder auch im Nachhinein, im Lobpreis sich vorzubereiten oder die Technik, dass die Videos hochgeladen werden und. Wir kriegen vieles nicht mit, aber Jesus sieht das. Und wenn wir das für Jesus machen, dann ist das ein ganz anderer Feedback oder ein ganz anderer Grund. Oder zum Beispiel Jugendliche, die in der Schule ihren Glauben bezeugen. Gott sieht das, auch wenn es nicht einfach ist. Gott sieht dein Herz, Gott sieht deine Treue, Gott sieht deine Hingabe. Und im Hebräer 6, Vers 10 steht, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Liebe vergessen würde, die ihr in seinem Namen erwiesen habt. Gott vergisst nie, was ich für ihn tue. Und deswegen sei einfach großzügig in allem, was du tust. Jesus sieht das. Und der vierte Punkt. Es geht nicht nur darum, was du gibst, sondern was du behältst. Der vierte und letzte Punkt. Und da lesen wir nochmal den Vers vom Anfang. Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss gegeben. Während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Jetzt sagst du, hey, rechnerisch, Jesus, kannst nicht rechnen? Aber Gott rechnet anders und Gott zählt anders. Wir sehen die Höhe der Gabe, wir sehen das wieder, was vor Augen ist. Und Jesus, er sieht die Hingabe. Das ist der Unterschied. Wir sehen die Gabe und er sieht die Hingabe des Herzens. Er sieht das, was die Frau gegeben hat. Wir geben aus unserem Überfluss. Und Jesus kritisiert die jetzt nicht. Das war alles sachlich geschrieben mit den Männern oder mit den Leuten, die eben halt auch die reich waren, die viel Geld gegeben haben. Das stand da jetzt nur sachlich da, diese Aussage von Jesus. Hat gar keinen Wert gehabt. Aber was Jesus auch meint, ist eben halt dieses, er guckt tiefer, er kritisiert das nicht. Also er ist es ist einfach so, die haben was aus ihrem Überfluss gegeben. Also du kannst nämlich geben, ohne dass es dein Leben verändert. Also ich gebe manchmal was und das juckt mich nicht so. Das habe ich über. So. Du kannst auf eine Art und Weise geben, die dich nichts kostet. Du gibst, aber du hast trotzdem noch deine Sicherheit. Du hast deine Kontrolle über alles. Ne? Du gibst was von deinem Überfluss. Und die Frau hat was aus ihrem Herzen gegeben. Sie hätte es aber nicht machen müssen. Hat Gott sie gezwungen? Hat Jesus sie gezwungen? Steht das in der Bibel, dass wir alles geben müssen? Nein. Sie hätte auch sagen, komm, 50-50. So, nicht einen Deal machen, aber hey Gott, ich gebe dir die Hälfte von dem, was ich habe und die Hälfte gehört mir. Hätte sie machen können. Da wäre Jesus nicht sauer gewesen. Das hätte sie alles machen können. Aber sie hat sich entschieden, alles zu geben. Weil sie Gott vertraut hat, dass er sie versorgt. Sie hat ihren Lebensunterhalt gegeben. Und sie hat mehr gegeben, sie hat ihre Sicherheit gegeben. Sie hat alles weggelegt. Und das ist einfach was Bildliches. Und sie hat ihr ganzes Leben in Gottes Hände gelegt. Das tust du eigentlich nur, wenn du weißt, in wessen Hände ich das lege. Das machst du nicht einfach so. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon erlebt habt mit Jesus. Vielleicht sitzt du hier und sagst, Mensch, ich habe das immer nur von Hörensagen oder in der Bibel gelesen, aber ich habe letztendlich so gut wie noch gar nichts erlebt. Ich weiß es nicht, ob das geht. Ich weiß es nicht, ob er mich trägt. Ich weiß es alles nicht. Aber du wirst es nicht wissen, wenn du es nicht ausprobierst. Du wirst es nie wissen, wenn du nicht einen Schritt wagst. Hält das? Geht das? Klappt das? Und sie hat das gemacht. Wir wissen nicht, wie das ausging. Wir wissen es nicht. Ich bin gerade dabei, die Apostelgeschichte durchzulesen, wo ich denke, das kann nicht wahr sein. Stephanus, ein Mann voll Heiligen Geistes, wurde gerade erwählt, hat einen Auftrag gekriegt, seine erste große öffentliche Rede. Und was passiert? Sie steinigen ihn zu Tode. Möchte nicht tauschen. Möchte jemand mit Stephanus tauschen? Ich nicht. Er wird zu Tode gesteinigt. Kurz danach, Jakobus, auch weg. Also wo ich denke, was sind das für Aussichten? Und Jesus sagt, komm, vertrau mir. Sagen wir immer noch, Halleluja, hier ist mein Leben, ich vertraue dir. Wir hoffen natürlich alle, dass es gut ausgeht. Aber diesen Schritt zu gehen, den nimmt dir keiner ab. Und ich kann immer nur wieder sagen, Leid wird jeder erfahren, mit Gott oder ohne Gott. Aber mit Gott ist es alles einfacher. Mit Gott ist das alles einfacher. Ich verspreche euch nicht, dass immer alles glatt geht, dass ihr die Taschen voll habt mit Kohle, dass ihr nie Hunger müsst oder wenig habt. Das kann ich sowieso nicht versprechen. Und Jesus sagt einfach, vertrau mir. Er sagt dir auch nicht hier, du wirst immer deine 10.000 Euro auf dem Konto haben, egal was du ausgibst und was nicht. Das wäre schön, ne? Dann wären wir ganz schön großzügig, ne? Wenn wir wüssten, hey, ich sag jetzt mal, Andreas, wir haben immer 10.000 drauf, egal wie viel rausgeben und reingeben. Ich würde hier voll machen. Ich würde immer jeden Sonntag hier 10.000 Euro reinlegen. Aber ist doch nicht immer so, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, vielleicht kommt es ganz woanders wieder. So, aber sie hat alles reingelegt. Und wisst ihr, unser Problem hier ist nicht, dass wir etwas geben. Und genau auf etwas liegt die Betonung. Wir geben Gott etwas Zeit, wir geben ihm etwas Geld, wir geben ihm auch etwas von unserer Kraft. Ein bisschen, was das nicht weh, dass es nicht weh tut. Und wir behalten ganz viel für uns. Also, ups, das merke ich auch immer wieder in meinem Leben. Also, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber diese Frau gibt nicht einfach zwei Münzen, sie gibt die zweite Münze. Die zweite Münze steht nämlich für alles, für ihren Lebensunterhalt. Und ich weiß nicht, was deine zweite Münze ist. Vielleicht ist es eine Enttäuschung, eine enttäuschte Beziehung. Vielleicht hast du Ärger und bist richtig sauer, bist gefrustet auf eine Situation, hast da keine Kontrolle mehr drüber. Vielleicht ist es aber auch Sünde in deinem Leben, die du schon seit Jahren mit dir schleppst. Also bitte habt keine Angst. Gott kann nicht schocken. Er weiß sowieso alles. Aber was er sagt, gib mir deine zweite Münze. ich will für dich sorgen. Oder lass jemanden los, der dich enttäuscht hat, der dich beleidigt hat, der sagt, ey, ich rede nicht mehr mit dir. Du kannst manchmal vielleicht gar nichts machen und dein Herz wird härter, härter, härter. Und es ist auch gefährlich, wir können wirklich mehr und mehr bitter werden. Wir können richtig griesgrämige Christen werden, davon gibt es einige. Und Gott will das gar nicht. Er sagt, gib mir deine zweite Münze. Und was ich aber euch versprechen kann, es wird immer gut. Wie was aussieht im Detail, das weiß ich nicht. Aber bei Gott wird immer alles gut, weil er gut ist. Und er handelt nur aus Liebe. Wir Menschen sind, oder ich auch, wir alle so ein bisschen manchmal berechnend. Aber Gott handelt nur aus Liebe. Nur aus Liebe pur. Genau, und ich kann dir einfach nur sagen, hey, ich weiß nicht, vielleicht kam eben oder währenddessen ganz viel bei dir einfach auch hoch, wo du denkst, Mensch, das könnte meine zweite Münze sein. Oder Angst vor einer Situation, wo du weißt, ey, das müsste ich mal klären, das müsste ich mal ansprechen. Oder wirklich zu sagen, okay, ey, ich traue mich nicht, meinen Zehnten zu geben. Habe ich weniger, meine ich. Vielleicht ist das dein Schritt. Vielleicht ist es einfach auch, dass du, wie gesagt, jemanden verzeihst, dass du vielleicht auch eine Beziehung aufgibst, dass du Lügen aufdeckst. Egal, was deine zweite Münze ist, geh diesen Schritt. So, und bevor ich jetzt gleich zum Ende komme, habe ich euch noch, wer kennt Catherine Kuhlmann? Mal eben Hand heben. Genau. Einige kennen die, das ist eine Erweckungspredigerin aus dem 19. Jahrhundert, wo Erweckung ausgebrochen ist. Und ich lese immer ganz gerne von solchen Menschen Biografien und sie hat gesagt, was lässt einen Menschen an seiner Berufung festhalten? Und sie sagte Loyalität. Und der Begriff Loyalität hat heutzutage kaum noch Bedeutung, weil sie so selten vorzufinden ist. Loyalität ist etwas Unfassbares, sie ist wie die Liebe. Man versteht sie nur, wenn sie von jemandem in die Tat umgesetzt wird. Liebe ist eine Handlung und dasselbe gilt für Loyalität. Loyalität bedeutet, treu und zuverlässig zu sein. Loyalität hat auch etwas mit Hingabe zu tun. Und das finde ich so schön, was jetzt kommt. Das ist von ihrem Herzen. Ich habe mich von Herzen festgelegt. Ich werde ihm, also Jesus, um jeden Preis treu sein. Koste es, was es wolle. Loyalität ist weit mehr als ein loses Interesse für jemanden oder etwas. Sie erfordert eine persönliche Hingabe. Letzten Endes bedeutet sie, hier bin ich, du kannst auf mich zählen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Herzen zu Jesus sagen kannst. Wir können schnell was dahin reden. Das ist kein Thema, aber wirklich aus dem tiefsten Herzen. Und ich komme jetzt auch zum Schluss und ich möchte nicht, dass du heute hier rausgehst und denkst, noch mehr Druck, noch mehr Stress, ich soll so werden wie die Witwe, das schaffe ich nicht. Noch mehr geben, noch mehr vertrauen, noch mehr loslassen. Am Ende ist es nur Druck. Und das will Jesus nicht. Die Witwe ist ein Vorbild für uns, aber wo wir jetzt raufschauen müssen, ist auf Jesus. Auf Jesus. Denn Jesus hat alles hingegeben. Die Witwe hat das gegeben, was sie hatte. Was sie hatte, diese 2 Cent. Und Jesus hat alles gegeben. Jesus hat sein ganzes Leben gegeben. Und wenn wir das nicht begreifen, in unseren Herzen ist alles andere Druck und ist alles, ich muss noch machen, ich muss noch machen. Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben. Und das ist das Evangelium. Jesus fordert Hingabe. Jesus fordert von uns auch alles. Aber weil er zuerst alles hingegeben hat. Und er hat nicht ein bisschen aus seinem Überfluss gegeben. Ich gebe mal ein bisschen. Er hat nicht gegeben, was übrig war. Er hat nichts zurückbehalten. Er hat alles bezahlt am Kreuz. Und manchmal ist es gut, sich das immer wieder vor Augen zu malen, weil wenn wir das vor Augen haben und vielleicht auch gleich nochmal im Gebet oder auch beim letzten Lied, weil dann können wir sagen, und ich gebe alles ab. Und wenn du das nicht hast, kann es zu Religiosität kommen. Aber wenn du Jesus vor Augen hast, wenn du sagst, hey, ich gebe die zweite Münze und ich werde dich nicht im Stich lassen, das geht nur, wenn du Jesus vor Augen hast. Und wenn der Geist Gottes dich füllt, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Und ich möchte keinen Druck hier machen. Ich möchte, dass du Jesus einlädst in dein Herz. Dass Jesus dir diese Freiheit gibt. Und wenn wir jetzt gleich ins Gebet gehen, dass wir uns noch mal ein paar Minuten Ruhe nehmen und dann werde ich beten. Und dass du einfach jetzt noch mal mit Jesus ins Gespräch gehst. Er ist hier. Und ich glaube, dass ganz, ganz fest, dass der Heilige Geist durch Jesus zu unseren Herzen redet. Und dass du ihm eine Antwort gibst. Er fragt, hey, bist du bereit, mir deine zweite Münze zu geben? Bist du bereit? Gib ihm eine Antwort. Sei nicht Zuschauer oder Gast. Okay, wir nehmen uns jetzt mal so eine Zeit von 1-2 Minuten und danach werde ich beten. Wir bitten dich, dass du uns Jesus zeigst, dass du Jesus groß machst, dass wir Jesus erkennen, dass er gegeben hat, dass aller Druck verschwindet und eine Freiheit hineinkommt, eine Freiheit, dich zu erkennen, eine Freiheit, dir nachzufolgen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir verstanden haben, was du getan hast am Kreuz. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mein Leben kennst und siehst, Herr. Und ich bitte dich immer wieder, dass du uns hilfst, dass du mir auch hilfst, die zweite Münze zu geben, Herr. Du weißt, was mich manchmal hält. Du weißt, du kennst meine Gedanken, du kennst meine Seele, du kennst mein Herz, mein Aufstehen, mein Sitzen, du kennst alles. Ist nicht verborgen vor dir. Und du guckst aber mit liebenden Augen, du guckst mit liebenden Augen. Du sagst, es ist keine Verdammnis, weil wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen Papa im Himmel. Wir sind Kinder, wir sind Schwestern und Brüder hier. Und ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, dass wir einen Papa haben, der mit Augen der Liebe guckt. Und wenn ein Kind kommt und sagt, ey, es tut mir leid, ich habe hier Mist gebaut, ich habe hier was falsch gemacht, ich bin falsch abgebogen, dann wirst du nie, nie kommen und sagen, hast selber Schuld, sieh zu, wo du landest. Du bist ein Gott, der sagt, ja, ich freue mich, wenn du umkehrst. Und ich will dies erstatten und ich werde es neu machen. Siehe, ich mache alles neu und das rufe ich aus über euch. Der Vater macht alles neu. Er macht ein neues Herz. Halleluja, du sagst, dass du uns ein neues Herz gibst. Oh Herr Jesus, und ich bitte dich jetzt so sehr für meine Geschwister, Herr, dass du ihnen Kraft gibst, die zweite Münze zu geben oder einen Schritt zu gehen, Herr. Dass jetzt alle Ängste gehen. Du sagst, wir haben nicht den Geist der Angst, sondern der Liebe. Du bist die Liebe, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt durchkommst mit deiner Liebe und dass du jedem Einzelnen jetzt begegnest und du sagst, komm, gib es mir, hab keine Angst. Bei mir darfst du alles loswerden. Ich werde dich nicht verurteilen, nicht verdammen. Ich habe auch gerade so dieses Bild vor Augen, wo die Schriftgelehrten, die Pharisäer, eine Frau herbringen, die ja erwischt wurde im Ehebruch. Und was sagt Jesus? Er sagt zu den anderen, wer ohne Schuld und Sünde ist, werfe den ersten Stein und alle gehen. Und wir sind alle nicht ohne Schuld und Sünde, aber durch dich begnadigt. Und auch du sagst, sündige nicht mehr und geh in Frieden. Und das will ich euch auch zusprechen. Sündige nicht mehr und geh in Frieden. Und alle Lügen, die sich da manifestiert haben, die sich aufgebaut haben auf eine, wie eine Mauer, dass du nicht gewollt bist, dass du nicht geliebt bist, dass deine Gabe nicht zählt. Diese Lüge, die reiße ich jetzt ein im Namen Jesu und sage, du bist wertvoll, du bist geliebt. Und was du tust, das ist so kostbar für mich, sagt der Herr. Und ich segne euch jetzt im Namen Jesu. Amen. Seid gesegnet.